Rubato. Der klassische Taktwechsel Vormittag. Heute im Rubato-Studio Christoph Wellner.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu diesem Rubato hier auf Radio Klassik Stephansdom. Heute im Mittelpunkt steht Ignaz Pleyel, Ignaz Josef Pleyel und Ruppersthal. Der Ort, an dem er geboren wurde, der Ort, wo es einen Pleyel Konzertsaal gibt, der Ort, wo es ein Pleyel-Museum gibt, der Ort, wo viel für Pleyel gemacht wird. Wer macht am meisten für Ignaz Josef Pleyel? Das ist eindeutig Adolf Ehrentraut, der ist auch der Präsident der internationalen Ignaz Josef Pleyel-Gesellschaft, die in Ruppersthal ansässig ist. Er war vor einigen Jahren hier bei mir im Studio und hat über Pleyel gesprochen und hat mir im vergangenen Jahr ein Mail geschrieben und gefragt, ob es nicht wieder einmal an der Zeit wäre, über Ignaz Josef Pleyel zu sprechen. Es hätte mehrere Anlässe gegeben. Er ist 75 geworden, hat sich 60 Jahre für Kultur eingesetzt, 40 Jahre mit Pleyel beschäftigt und 25 Jahre war die Gründung der internationalen Ignaz Josef Pleyel Gesellschaft her. Leider hat Corona ein persönliches Treffen hier im Studio verhindert, aber vor wenigen Tagen habe ich Adolf Ehrentraut in Ruppersthal besucht und wir haben viel ausführlich über Ignaz Josef Pleyel gesprochen. Wir sind beim Ignaz Josef Pleyel Zentrum angekommen und dann hat mich Adolf Ehrentraut in die Weingärten geführt, direkt hinter diesem Pleyel Zentrum und hat mir Ruppersthal erklärt.
Im Süden von Ruppersthal, das Ruppersthaler Schloss, und da habe ich auch ein Bild, wo man sieht, es gibt in Ruppersthal damals nur das Schloss, rundherum nichts. Heute sieht man ja viele Häuser rundherum. Und da waren bis 1622 die protestantische Familie Saurau waren da drauf auf dem Schloss. Und dann der 30-jährige Krieg geht zu Ende und die Katholiken kommen, dann übernehmen das zuerst die Grafen Werdenberg und dann die Grafen Schallenberg. Die waren 130 Jahre da. Und da hat sich halt ein Töchterlein aus diesem Geschlecht in Ruppersthal als Schulmeister eingelassen. Und das ist auch der Grund, warum ist der Pleyel aus diesem Ort da, wo der Fuchs Gute Nacht sagt, wo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, wie kann der da wegkommen? Der Adel hat ihn dann weggeholt. Natürlich hat der Schulmeister, sein Vater, das Talent von Ignaz Pleyel erkannt, der schon am Kirchenchor die Geige spielt und ein bisschen die Orgel spielt, ja. Aber ohne den Adel wäre er nicht weggekommen. Und so kümmert sich heute der Adel dann um den Ignaz Pleyel und bringt ihn schon mit 12,5 Jahren vor Ruppersthal weg. Und zwar der Graf Ladislaus Erdödi. Der war wie ein Vater zu ihm, der hat sich da gekümmert um ihn. Und er war ja auch mit den Esterhazys verschwägert, mit Nikolaus dem Prachtliebenden. Und dieser Graf Ladislaus Erdödi verschaut, dass der Pleyel nach Wien kommt zu einer Ausbildung zu Johann Baptist van Hall. Der Lehrer des Adels, der aus Neuennechernitz bei Königgrätz von der Gräfin Schafgotsch nach Wien gebracht wird, Herr Leibeigener, 1739 bis 1813 hat dieser van Hall gelebt. Ecke Domgasse, Blutgasse, vis-à-vis vom Mozarthaus. Da war der van Hall und da kommt der Pleyel auch hin zu ihm. Und schon nach kürzester Zeit sagt der van Hall zum Graf Erdödi, er macht so große Fortschritte, vor allem am Klavier, und er möge ihn zu Haydn bringen. Und dann kommt der Pleyel eben zu dieser großen Ausbildung, zu Josef Haydn, nach Esterhazy. 12-stündige Kutschenfahrt war das nach heute Fertöd, das bedeutet ja Sumpf, nach Esterhazy, und da kommt der Pleyel hin und da beginnt ein neues Leben. Er mag schon in Wien geschaut haben, er sieht die Stephanskirche, ne? Unglaublich, und die Stadt Wien, nicht so groß wie heute natürlich, und jetzt nach Esterhazy, in dieses schöne Schloss mit einem Opernhaus, mit einem Marionettentheater, was Schöneres hat es ja nirgendwo gegeben, aus Muscheln und Samt und Seide und Stuckaturen, und wenn das Kerzenlicht brannte, das hat diesen faszinierenden Eindruck noch erhöht, und da darf er jetzt 5 Jahre studieren. Aber einen Satz gibt ihm der van Hall mit auf sein Leben, und dann hat er sich gemerkt, solange er gelebt hat, der Ignaz Pleyel, mein junger Freund, sagte er, merk dir eins, die Musik, die muss aus dem Herzen kommen.
Thank you. Das war ein Ausschnitt, das Finale Allegro Molto aus einer A-Dur-Sinfonie von Ignaz Josef Pleyel. Man vermutet, dass das seine erste Sinfonie überhaupt war, die er komponiert hat. Er wurde im Juni 1757, am 18. Juni 1757 in Ruperstal geboren. Dort war ich letzte Woche zu Gast. Den vorherigen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Adolf Ehrentraut, den haben wir im Weingarten gemacht. Direkt hinter dem Pleyel Kulturzentrum haben wir uns dann auf den Weg gemacht zum Pleyel Museum in seinem Geburtshaus. Und dort habe ich Adolf Ehrentraut gefragt, wie er denn persönlich zu Pleyel gekommen ist, wann er zum ersten Mal bewusst von Pleyel erfahren hat. Oder wie viele es auch ausdrücken, wie er selber zu Pleyel geworden ist.
Das erste Mal in meinem Leben habe ich als Kind von meinem Großvater, Johann Ehrentraut, 1871 geboren, gehört, dass Pleyel ein Ruperstaler war. Er sagte nämlich zu einem Geigenschüler, heute spielen wir ein Pleyel-Duo, das war ein Ruperstaler. Und das habe ich nie vergessen. Und ich habe auch erlebt, wie dann am Sonntag Kammermusik bei uns gespielt wird, bei uns in der Stube in Ruperstal. Da kommt der Herr Pfarrer, ist gekommen, der Pfarrer Hager und so weiter und noch ein paar andere, die was halt gut oder schlecht halt Pleyel gespielt haben. Und ja, es hat auch, sie haben nicht nur Duo, sie haben auch Quartette schon gespielt. War nicht sehr viele Noten da. Aber das war mein erster Berührungspunkt. Pleyel ist ein Ruperstaler. Und so ist mir das im Jahr 1980 zufällig wieder eingefallen. Ich weiß nicht bis heute warum. In einer Mittagspause war es auf einmal Pleyel. Und ich weiß nicht warum, es war das Wort Pleyel auf einmal präsent. Und ich setze mich hin und schreibe einen Anzug und die Post, ich möchte eine Sondermarken haben. Ich schaue in der Wiener Zeitung nach und wie die Zeitungen alle heißen, ich finde kein Wort Pleyel und nirgends wird Pleyel gespielt. Du musst an die Post schreiben, die müssen eine Sondermarken erzeugen. Nicht? Und ich habe mir gedacht, das wird schon klappen. Nicht? Und dabei haben die das prüfen lassen, die Post von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, und damals hieß es abgelehnt. Ja? Ich habe mir das nicht vorstellen können, mein Großvater war schon lange tot, hat er noch bis zum 58er Jahr gelebt. Naja, da muss er Theaterstück schreiben. Und habe mich hingesetzt und habe in einer Nacht ein fünfaktiges Dokumentarspiel geschrieben. Mit meinem damaligen Wissen. Da war ich noch nicht sehr viel da. Und habe dann in Ruperstal mit 60 Leuten das aufgeführt, da unten. Das ist da unterhalb von dem Geburtshaus von Pleyel. Und da kamen 2000 Besucher.
Das waren also die Anfänge der internationalen Ignaz-Josef-Pleyel-Gesellschaft, erzählt von Adolf Ehrentraut, der Präsident eben jener Gesellschaft. Jetzt haben wir den Namen Ignaz-Josef-Pleyel schon mehrfach erwähnt in dieser Sendung. Es gibt allerdings immer wieder die Frage, wie spricht man ihn denn aus, beziehungsweise wie schreibt man ihn?
Ja, so wie seine Eltern. Aber eines muss ich schon dazu sagen. Dieses Pleyel ist erst seit dem 16. Jahrhundert. Vorher war es auch ein Pleyel im Weinviertel. Dann ist er Pleyel geworden, ein paar hundert Jahre. Seine Eltern, seine Geschwister sind alle als Pleyel gestorben. Aber aus ihm wurde der Pleyel. In Westerhaser ist das passiert. Bei seinem Studium bei Haydn, wo er seine Oper schreibt. La Fée Urgelle, die Fée Urgelle, nach dem Libretto von Charles Simon Fafard. Und da schreibt er sich das erste Mal in seinem Leben mit dem zweiten E. Und ich vermute, man hat ihm nahegelegt. Bei uns spricht man Französisch, bei uns schreibt man mit Louis Dorman. Pleyel, das ist ja unaussprechlich, er möge doch ein zweites E einfügen. Das hat ihm sicher irgendein Mentor gesagt. Und er fügt das zweite E ein. Wobei ich mir ganz sicher bin, dass dieses Y damals kein Y war. Denn es ist ein Ida und ein J. Und daraus, und wenn ich Ihnen das zeige da oben, die Unterschrift von ihm, dann sehen Sie genau, wie das passiert ist. Es ist dann irgendwann ein Y geworden. Aber wenn Sie genau schauen, ein Ida mit zwei Punkten oben und mit einem J mit einem Punkt oben. Ja, es sind ein Ida und ein J. Also in Esterhazy, mit 19 Jahren, wie er seine erste Oper schreibt, 1776, entsteht dieses zweite E mit der Betonung auf dem zweiten E. Ja.
Also dann ist es ein Pleyel geworden. Wenn Sie im Internet nach Ignaz Josef Pleyel suchen und dann auf Bilder klicken, dann werden Sie sicher auch sehr schnell diese eben von Adolf Ehrentraut erwähnte Unterschrift finden. Und das ist auch mir vorher noch nicht aufgefallen, aber es spricht doch sehr viel dafür, dass das ein I und ein J ist, also ein Pleyel. Und die Aussprache ist halt von Ruppersthal ausgehend Pleil und je näher man dann Paris kommt, Pleyel. Barbara Manukian, sie spielt einen Ausschnitt aus der Sonate Nummer 5 in G-Dur von Ignaz Josef Pleyel. Das war ein Streichquartett, das er dann als Klaviersonate auch gesetzt hat. Adolf Ehrentraut, der Präsident der internationalen Ignaz Josef Pleyel Gesellschaft, hat von dem Schlüsselerlebnis vorhin erzählt, dieses Schlüsselerlebnis, wie er zu Pleyel gekommen ist und wie er sich für diesen Komponisten eingesetzt hat, hat letzten Endes dann dazu geführt, dass das Schulmeisterhaus umgebaut wurde in ein Pleyel-Museum und dann ist es erst so richtig losgegangen.
Es war mal an der Eröffnung des Pleyel-Museums, da hat es geregnet, es war kalt, trotzdem einer meiner schönsten Tage meines Lebens. Die ganze Prominenz war da, der Landeshauptmann, ORF war da, war wirklich eine schöne Feierlichkeit und ich habe sofort gesagt, du musst seine Musik spielen, das war mein erster Gedanke. Wenn du seine Musik spielst, dann lebt er auch. Aber was magst du? Dann magst du mal ein Kirchenkonzert. Und dann habe ich erst ein Kirchenkonzert gemacht. Und was magst du jetzt, wenn wieder 2000 Besucher kommen, wieder unter den Pleyelplatz? Aber ich habe großes Glück gehabt, Herr Magister Wellner. Es sind nur 4 Personen gekommen. Davon haben 2 gezahlt. Ja? Na, Patsch, denn erste Defizit hast du schon und so weiter. Na, das zweite Konzert magst du erinnern, wo wir jetzt sitzen, in diesem kleinen Pleyel-Museum. Und ich habe großes Glück gehabt, 100%ige Steigerung, Herr Magister Wellner. Es kamen 8. Und alle 8, die haben gezahlt. Und dann habe ich halt einmal schön langsam jedes Jahr mal ein Konzert gemacht, drüben in Pleyels Taufkirche. Da ist er getauft worden von Hubrater Jankenberger. Linke Schiff, vorne steht der gotische Taufstein. Und da habe ich dann eben einmal im Jahr halt ein Konzert gemacht. Aber dann habe ich schon begonnen, an den verschiedensten Konzertstätten zu spielen. Und das ist gegangen, da habe ich gespielt in Marmorsaalschrift Geras, in Herzogenburg, in Augustinussaal, in Augustinussaal in Klosterneuburg, in Dürnstein, in den schönen Prälatensaal gespielt, in Schloss Niederleis, in Eckartsau, in Esterhaser, Deltsch und Waltice, das ist schon knapp über die Grenze drüben, heute in Tschechien drüben. Das war sehr anstrengend. Und ein Konzert habe ich gegeben dann in der Salle Pleyel in Paris. Das war am 14. November 2001. Da hat mir der Niederösterreichfonds und so weiter und Landesregierung sehr geholfen, dass das möglich war. In Quintettbesetzung mit den Tonkünstlern haben wir da gespielt, da haben die Franzosen sehr geschaut. Wir kannten den Pleyel nur als Klavierbauer und Salle Pleyel, aber Kompositeur und so schöne Musik. Und wir haben wunderschöne Klavierquintette und so weiter. Klaviertrios haben wir gespielt. Das war schön. Und ein Konzert habe ich in Houston in Texas geben lassen, auch, weil in Amerika hat der Bleil eigentlich, in den englischsprachigen Ländern hat er eigentlich nicht viel an Bedeutung verloren. Da war er immer präsent. Ja. Aber in Europa, da bei uns, Frankreich, Deutschland, Österreich, da war er, vor allem in Österreich war er sehr vergessen oder besser gesagt totgeschwiegen. Ja.
Sagt Adolf Ehrentraut und hat jetzt auch schon en passant erwähnt, dass Pleyel in Frankreich, in Paris, hauptsächlich ja als Klavierbauer und als Musikverleger bekannt war. Und dieses Multitalent, das kann man erfahren im Pleyel-Museum in Ruppertal. Musik wieder von Ignaz Josef Pleyel, sein Klarinettenkonzert. Aus dem Jahr 1797 einen Ausschnitt aus dem Rondo Allegro Molto. Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert aus dem Jahr 1797 von Ignaz Josef Pleyel mit dem Solisten Alexander Neubauer. Es ist 11.21 Uhr, Sie hören ein Rubato hier auf Radio Klassik Stephansdom. Im Mittelpunkt heute Ignaz Josef Pleyel. Ich war letzte Woche zu Gast in Ruppertal beim Präsidenten der Internationalen Ignaz-Josef-Pleyel-Gesellschaft bei Adolf Ehrentraut und habe mit ihm über Pleyel gesprochen und sehr viel erfahren. Über den Komponisten, über den Verleger, über den Klavierbauer und über die Aktivitäten in Ruppertal.
Dann habe ich dieses Haus da oben bauen lassen, wo wir vorhin waren, Herr Magister Wellner, das Pleyel-Kulturzentrum. Das hat auch insgesamt 1 Million Euro gekostet. Sie müssen sich vorstellen, da oben war Niemandsland. Da war nichts, da war kein Wasser, da war kein Strom, da war kein Kanal. Das ist alles von der Ortschaft also aufgelegt worden. Und wie gesagt, ein Lastwagen ist dort gestanden, zwei Bahnen durchgewachsen sind schon. Und da bin ich so froh gewesen, dass wir dann 2016, von 9. Februar bis 9. Mai, dann dieses Haus bauen haben können. Und da finden halt jetzt die Konzerte statt. Aber wie Sie gesehen haben, passen auch nur 100 Leute rein. 100 ist ja genehmigt, aber 120 oder 150 sind schon drin gesessen, ja. Aber alles zu klein geworden. Und vor allem bei unseren Sommerkonzerten, oben am schönen Pleyelbergerl, wenn bei untergehender Sonne und aufgehendem Mond dann Konzerte gespielt werden und es fängt zum Schütten an. Was mache ich mit den Leuten? Ich meine, die haben bis jetzt hat nie einer gesagt, ich will das Geld zurückhaben und Sauerei und das und jenes. Nein, die sind eh alle wie ein wunderbares Publikum, wunderbare, treue Pleyel-Verehrerinnen und Verehrer haben wir, die das auch schätzen, was wir da machen. Und natürlich, die Künstler musst du schon auszahlen, wenn da so ein Konzert ist. Und darum brauchen wir jetzt einen Zubau. Und jetzt kämpfe ich um den Zubau. Wir stehen schon vor der Genehmigung. Also die letzte Besichtigung war schon. Einige Sachen müssen noch erledigt werden. Und dann halte ich den Zubau für 300 Personen circa. Und dann passen halt dann doch die von den Freiluftkonzerten rein. Ich brauche nicht zweimal spielen wie jetzt in den kleinen Bentonsaal, sondern ich kann dann auch schöne symphonische Werke von Pleyel aufführen, seine Orchesterwerke, 52 Symphonien, Sakralwerke, seine Opern, die ich hier am Heldenberg aufgeführt habe. Wir haben ja auch den Heldenberg entdeckt quasi mit den Opern von Pleyel 2001 und 2005. Ja, und heute ist der Heldenberg belebt, damals war in der Woche 10 Besucher vielleicht. Heute tut sich was am Heldenberg mit Kreisgraben und der klassischen Säulenhalle und mit Radetzky und Backfried da unten, die da unten sitzen, als Freimaurer natürlich müssen sitzen. Ja, ja, also dieser Zubau ist für uns sehr wichtig, weil, wie ich schon gesagt habe, ich bin auch schon ein bisschen älter, lieber Herr Magister Wellner, und ich will, dass es nach mir weitergeht. Ich arbeite jetzt schon in diese Richtung. Es muss nach mir weitergehen.
Sagt Adolf Ehrentraut, Präsident der Internationalen Ignaz-Josef-Pleyel-Gesellschaft. Es gibt viele Veranstaltungen, wir kommen im Laufe der Sendung noch darauf zu sprechen, dass heuer auch die bereits 500. Pleyel-Veranstaltung stattfindet, die von der Gesellschaft organisiert ist. Und Adolf Ehrentraut hat jetzt gerade geschildert, dass ein neuer Konzertsaal dort in Ruppertal gebaut werden soll. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.radioklassik.at. Sie können sich dort über Pleyel informieren. Wie würde Adolf Ehrentraut einem Menschen, der noch nie etwas von Pleyel gehört hat, ihn vorstellen in diesem Pleyel-Museum?
Zunächst fühlen Sie natürlich durch das Leben und Werk von Pleyel. Ja, und ich begrüße Sie und dass Sie alle da sind und erzähle Ihnen schon zunächst einmal, wer der Pleyel war, dass er als Komponist so erfolgreich war, dass die Briefe von Mozart und von Haydn, der Haydn hat ihn als seinen Begabtesten bezeichnet, nicht nur seinen Lieblingsschüler, und der Mozart hat ihn geschätzt, und Gluck und Boccherini und wie sie alle heißen, und vor allem der französische Wissenschaftler, sofern man damals schon Musikwissenschaft sagen darf, François Fétis, der hat das beim Pleyel aus und eingegangen und beschreibt ihn schon in jungen Jahren, den Pleyel, wer der war. Also, wer war der Pleyel? Und dass er auch nicht nur als Komponist, dass er auch als Unternehmer erfolgreich war, dass er so vielseitig begabt war, dass er Klaviere bauen konnte, den Gusseisenrahmen erfindet, ja, und auf der Weltausstellung Goldmedaillen, mehrere Goldmedaillen gewinnt, aber nicht nur er, auch sein Sohn, dass er als Verleger so tüchtig war, die Taschenpartitur erfindet und so weiter. Also, und dann fragen sie natürlich, die Augen werden dann immer größer und dann sagen sie, na warum kann man denn vergessen, das kann doch alles nicht stimmen, was sie da sagen, Herr Erntraut. So, schauen Sie, er war sehr marktorientiert, er wollte Musik schreiben, die ihnen gefällt. Und dann sage ich so wie heute auch, welchen Kaffee trinken Sie gern, welchen Wein? Und der Blei hat gewusst, er muss Musik schreiben, die der Großteil der Menschen gefällt, die sie gerne hören wollen, die sie gerne spielen wollen. Das hat er verstanden. Weil man seine Musik so verstümmelt und verunstaltet hat, und er ging ja auch zu Gericht, wie schon erwähnt, und er hat, für ihn galt kein französisches Recht, er war ja bloß Österreicher und es gab kein Copyright und es war halt ein bisschen schwierig dort. Kurzum, er musste zuschauen, wie man sein Werk verstümmelt, und es entstehen tausende Falsifikate. Nicht nur, dass man seinen Namen missbraucht hat, man hat aus mehreren Werken, nicht nur von Bleil selbst, sondern auch von anderen Komponisten zusammengestümpelt und hat es so als Bleil herausgebracht. Und er hat machtlos ja zuschauen müssen, ja, weil ganz einfach der Name Bleil so populär war, beliebt war. Er hat Musik geschrieben, die gefällig ist, und so konnte man die Musik gut verkaufen. Und so hat man ihn geschadet. Man hat 200 Jahre Bleil gespielt, und jedes vierte, fünfte, sechste Werk war vielleicht von ihm. Ja? Also das war ein großer Nachteil. Und natürlich dann auch die Revolution, ja, wenn man Domkapellmeister in Münster, in Straßburg ist. Es gibt ja drei Schaffensperioden. Die erste ist in Österreich, hier ist er geboren. Dann hat er bis 1783 war er in Österreich. Da sind aber seine Italienreisen dabei, seine Lehre bei Van Halsen-Studien bei Haydn und seine 6 Italienreisen, und in die Freimaurerloge ging es auch mit dem Grafen Erdödi in Fittich bei Eberheim Burgenland. Die zweite ist dann ab 1783 schon in Straßburg, Vizekapellmeister, Assistent von Franz Xaver Richter, Domkapellmeister. Ne? Weil dieser Franz Xaver Richter, der ist ja auch alt geworden, der ist ja 80 Jahre alt geworden, der stand das Holle schon in Mähren, 1709 bis 89 hat er gelebt, und der Mozart wollte ja auch Domkapellmeister werden. Der wollte schon in die 70er Jahre werden, wo er seine Mutter drüben hat lassen müssen, die gestorben ist in Frankreich, in Paris. Und weiß man, glaube ich, auch nicht, wo die begraben liegt. Und der Mozart schreibt, der Richter, der stirbt nicht und stirbt nicht. Und jetzt säuft er über 20 Botellen am Tag statt 40. Da kann er ja nicht sterben. Nicht? Aber der Pleil ist geworden, er musste es werden. Wenn wir zurückgehen auf das Jahr 1772, wo die Kaiserin in Rohan nach Esterhaza kommt, nicht nur 72, auch in 73er Jahren, dann kommt schon die Sprache von Rohan. Er war der Gesandte bei der Kaiserin, er war Kardinal in Straßburg. Da hat schon das, unsere Habsburger was zum Mitreden gehabt. Wer wird denn dort Domkapellmeister? Ja? Und der Haydn hat natürlich den Pleil empfohlen. Und da hätte der Mozart und wer auch immer sich bewerben können in Straßburg. Pleil ist Domkapellmeister geworden. Aber dann bricht die Revolution aus. Ne? Und da wird er dann siebenmal vor das Komitee geraten, weil er ja halt doch aus jenem Land stand, wo hätte Marie Antoinette kommen, wo dem man den Krieg erklärt hat am 20. April 92. Und um Gottes Willen, der hat er mit der Kirche zu tun. Ne? Und wie ich schon erwähnt habe, 900 Truppen lagen schon auf der Straße. Die brauchten schon fürs Gießhaus im Krieg gegen Österreich. Und so ist der Pleil auch siebenmal fürs Komitee geladen worden. Fürs Revolutionskomitee. Sechsmal hat er flüchten können. Aber am 3. August 1793 hat man ihm dann Kopf ein Krawattel. Und er konnte sich aussuchen, sein Kopf hält in den Korb oder er komponiert. Was hätten wir gemacht, Herr Magisterwelder? Gut, wir hätten sagen können, zum Friseur braucht man nicht mehr gehen, ne? Das sparen wir uns jetzt. Ne? Aber der Pleil hat komponiert. Ein unglaubliches Werk gibt es da oben aufgeführt. 1793. Und dann hat man es noch 1799 hat man es auch noch gespielt. Und dann waren wir die Ersten, die es da oben erst einmal aufgeführt haben. Weil ich war schon so neugierig auf dieses Werk. Ich habe daherinnen erzählt, 15 Jahre lang, der Pleil schreibt ein achtstündiges Revolutionswerk. Und dann bin ich in Paris und finde das, sofort fotografiert, spartiert und sofort eingespielt oben mit 100 Künstlern. 34 Minuten hat es gedauert. Aber die ganzen Revolutionsfeierlichkeiten, die haben eben einen ganzen Tag voll gedauert. 8 Stunden. Ne?
Sagt Adolf Ehrentraut bei seinem letzten Besuch hier bei uns im Rubato-Studio. Haben wir auch noch von einem achtstündigen Revolutionswerk gesprochen. Diese Hymne zum 10. August ist, wie wir gerade gehört haben, mittlerweile aufgeführt und auch aufgenommen. Und ich darf Ihnen die letzten Minuten aus diesem französischen Revolutionsstück präsentieren, das der Ruppersthaler, der Niederösterreicher Pleyel in Straßburg geschrieben hat, wie auch von Adolf Ehrentraut erwähnt. Die Glocken der Kirchen wurden abgenommen, um daraus Kanonen zu gießen. Und Pleil hat sich die richtigen, die passenden Glocken dafür gesucht, um sie als Musikinstrument einzusetzen. Also einen kurzen Ausschnitt, das Finale dieser riesigen, dieser großen Revolutionshymne zum 10. August. die Revolutionshymne auf den 10. August von Ignaz Josef Pleyel. Ein interessantes Werk, ein außergewöhnliches Werk. Es gibt es auf CD, sowie schon fast alles aus dem Gesamtwerk von Ignaz Josef Pleyel. Informationen auf der Homepage der Pleyel-Gesellschaft. Den Link dazu finden Sie zu dieser Sendung www.radioklassik.at. Dort finden Sie auch den Link zur Pleyel-Gesellschaft und die Möglichkeit, alle diese CDs auch zu beziehen. Für Adolf Ehrentraut, den Präsidenten der Internationalen Ignaz-Josef-Pleyel-Gesellschaft, wo sieht er denn die Meisterschaft von Pleyel besonders hervortreten?
Ich würde sagen, in seiner Kammermusik und in seinen Konzertantensymphonien. Wenn man Duos schreiben kann, so wie Pleyel, das haben nicht sehr viele gekonnt. Sie haben zwei Violinen, sie haben keinen Bass, der das so wunderbar beherrscht. Und das Talent hat eben noch nie jemand abgesprochen. Diese Duos mit für zwei Violinen, natürlich hat auch schon Violinen Bratsche, das ist ein bisschen leichter, Violine und Cello hat er geschrieben, Cello und Kontrabass hat er geschrieben, alles Mögliche hat er selber auch geschrieben. Aber da liegt er mal, und weil er diese Duos so schön schreiben konnte, hat er auch diese Gattung konzertante Sinfonie so gut beherrscht. Weil da spielen jetzt auf einmal eine Violine und eine Bratsche und ein Orchester, eine Violine und ein Klavier und ein Orchester, ne? Bänden 114, Bänden 115, oder auch vier Bläser und das Orchester. Ja? Das hat er so wunderbar beherrscht. Sechse habe ich immer gesagt. Bei der Musikwissenschaftlichen, ja, bei den Symposien ist uns dann aufgefallen, die eine kann gar nicht von ihm sein, da hat mir mein Mähdrischwerk auch zugeschrieben. Nicht nur auch bei den Konzertanten sind von ihm, zum Beispiel Bänden 116, ist nicht von ihm. Also das war sehr gut beherrscht und ich finde halt, dass seine Kammermusik schon was Besonderes ist. Nicht jetzt von musikwissenschaftlicher Sicht her, da mögen andere anderer Ansicht sein, aber er hat das Fach beherrscht, er wusste thematische, motivische Arbeit zu verrichten, aber er blieb immer mit dem Herzen bei der Musik und diese Musik soll die Menschen erreichen und das war ihm so wichtig.
Das war ein Ausschnitt aus dem Streichquartett in G-Moll, Bänden 350 von Ignaz Josef Pleil, gespielt vom Janacek-Quartett. Es ist gleich 11.44 Uhr, eine Minute vor dreiviertel zwölf. Sie hören ein Rubato heute mit dem Fokus auf Ignaz Josef Pleil und alles, was sich rund um Pleil in Ruperstal, seinem Geburtsort, tut. Sein Geburtshaus wurde zum Museum. Es gibt das Pleil-Zentrum. Dort kann man übrigens von Montag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr auch hervorragend frühstücken. Es gibt die Möglichkeiten von Weinwanderungen, von Extrakonzerten und, wie schon einmal in dieser Sendung erwähnt, regelmäßige Konzertveranstaltungen. Da tut sich auch heuer nach Corona noch einiges, Adolf Erntraut.
Wir haben heuer noch 35 Konzerte. Wegen Corona sind es ein bisschen weniger, sonst wären es 45. Jeden Sonntag von heute noch bis 19. Dezember. Und das 500. Konzert geben wir am 14. November zum 190. Todestag von Pleil im Haus der Musik in Grafenwörth. Pleils Requiem mit großem Orchester und großem Chor. Dazu kommt noch eine Sinfonie von Pleil und ein Cellokonzert als Erstaufführung auch dazu noch. Also, und da darf ich auch alle einladen. Da sind sehr viele Ersteinspielungen dabei. Wir haben schöne Nocturnes und Serenaden am Pleilbergerl. Wir haben Sinfonien, wir haben hervorragende Musiker bei uns, Künstler, die vier Stimmführer von den Wiener Philharmonikern, das Jestrio, das Janacek-Quartett, das Weltbekannte, viele, viele gute Künstler. Und wir laden auch unsere Pleilfeierinnen und alle anderen sehr herzlich ein, unsere Konzerte zu besuchen. Es ist ganz leicht, jeden Sonntag ein Konzert. Und dann noch was, ich mache eine Benefizveranstaltung für unseren Zubau. Es muss ein Konzertsaal entstehen für 53 Leute. Und da spielen wir den Verschwend am 11. September. Und da steige ich noch selbst noch einmal auf die Bühne und spiele den Valentin zu meinem 61. Bühnenjubiläum. Valentin, aber ich verspreche allen Zuhörern und Zuhörerinnen, ich lege nicht den Hobel hin und sage der Welt ade, ich mache weiter. Ja, und so lade ich alle herzlich ein, auch den Verschwender zu besuchen.
Sagt Adolf Erntraut. Eine CD-Veröffentlichung habe ich Ihnen noch verschwiegen. Es gibt ein Hörbuch rund um Ignaz Josef Pleil mit Musik, natürlich gestaltet, natürlich gesprochen von Adolf Erntraut. Und die verbleibenden Minuten in dieser Sendung wollen wir hier jetzt noch hineinhören.
Wieder zurück in Paris erweitert Pleil sein Unternehmen um die Klaviermanufaktur La Maison Pleyel. Das Unternehmen nimmt einen schnellen Aufschwung. Besonders die Komponisten der Romantik wie Frédéric Chopin schätzen Pleils Klaviere. Doch Napoleons Niederlagen auf den Schlachtfeldern Europas bringen auch für Pleil schwere wirtschaftliche Nachteile. Pleil schreibt an seinen Sohn Camille. Die Geschäfte gehen besonders schlecht. Keiner ist geneigt zu kaufen. Ich habe weder Klaviere noch Harfen verkauft. Nicht einmal eine einzige Gitarre. Das hält mich nicht davon ab, daran zu arbeiten, unsere Klaviere zu verbessern. Und ich hoffe, erfolgreich im innerfranzösischen Markt konkurrieren zu können. Du siehst also, dass meine Klaviere erst nach meinem Tode bekannt und beliebt werden. Nur Mut, mein Sohn. Du musst hoffen, dass du nicht auch auf so vielen Dornen gehen wirst müssen wie dein Vater. Das wünsche ich dir von allem Herzen. Arbeite mit Mut. Vernachlässige dein Spiel nicht. Ein weiteres Jahr ist vorüber und die Geschäfte gehen noch immer mehr als mäßig. Mein lieber Camille, Unser ehrgeiziges Geschäftsunternehmen ruiniert uns. Ich schulde 3 Zahlungen für die Miete und die Kapitalzinsen sind unbezahlt. Ich bin 57 Jahre alt. Diese Sorgen bringen mich um. Keiner hilft mir. Das Komponieren erfreut mich auch nicht mehr. Mein lieber Camille, endlich sind Verlag und Klaviermanufaktur wieder finanziell gesund. Mein Sohn, du musst jetzt lernen, Verantwortung zu übernehmen, um in einigen Jahren die Firma selbst führen zu können. Die Exporte steigen. Die Firma ist nun eine der wichtigsten weltweit geworden. Bleil zieht sich aus den Geschäften zurück. Er erwirbt ein Landgut in der Nähe von Paris, wo er wie ein Philosoph lebt, verkauft nach wie vor Klaviere und beschäftigt sich mit Landwirtschaft. Pleil bekommt auf seinem Landsitz in der Nähe von Paris prominente Besucher, darunter ein gewisser Sir Otto Faulkner, der folgenden Artikel über seinen Besuch in einer englischen Zeitung verfasst. Ich kehre gerade von einem langen und interessanten Gespräch mit dem berühmten Ignaz Pleyel zurück. Er ist ein ehrwürdiger, alter Herr von etwa 74 Jahren, sehr bewegt, mittelgroß und mager, mit schneeweißem Haar und dunklen, intelligenten, bohrenden Augen. Ich erzählte ihm den Grund des Besuches. Ich hatte mir erlaubt, einen Komponisten zu sehen, dem ich einen großen Teil der Genugtuung meines frühen Lebens zu verdanken hatte. Als ich ihm zu seinen Kompositionen beglückwünschte, antwortete er mit einem bescheidenen Zucken der Selbstgenugtuung: Aber mein Herr, meine Musik ist ja schon altmodisch. Haydn war der Vater von uns allen. Er und Mozart beherrschten den ganzen Genius ihres Zeitalters. Sie waren die letzten Meister, welche fühlten und andere fühlen ließen, dass der Zweck der Musik kein anderer ist, als das Herz zu rühren. Heute, am 1. Jänner 1830, erlebt Pleyel die Eröffnungsfeier der Salle Pleyel in Paris. Im April 1831 heiratet sein Sohn Camille die sehr berühmte Pianistin Marie-Félicité de Denise Moog, die ehemalige Verlobte von Hector Berlioz. Pleil beginnt zu kränkeln. Seine Gesundheit verschlechtert sich zusehends. Am 14. November 1831 ist sein letzter Tag. Pleil stirbt nach 6-monatiger schwerer Krankheit in Paris. Seine letzte Ruhestätte findet er in einem Ehrengrab im berühmten Pariser Prominentenfriedhof Père Lachaise, unweit von Frédéric Chopin. Als armer Ruppersthaler Schulmeisterbub zog er in die Welt hinaus, um die Menschen mit seinen Kompositionen und Klavieren zu erfreuen. Seine wunderbare Musik wird ewig weiterleben.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Ignaz Josef Pleil von Adolf Ehrentraut. Er ist der Präsident der Internationalen Ignaz Josef Pleil Gesellschaft in Ruppersthal. Die Veranstaltungen, wir haben schon ausführlich darauf hingewiesen, täglich ist das Pleil-Zentrum geöffnet. Es gibt ein erstaunliches Konzertprogramm, auch in einer Post-Covid-Zeit mit der 500. Veranstaltung im November dieses Jahres. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.radioklassiker.at. Dort werden Sie weitergeleitet zu www.pleil.at. Christoph Wellner sagt danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Auswahl hat Ihnen auch heute wieder zugesagt und Sie haben vielleicht das eine oder andere Neue über diesen niederösterreichischen Komponisten erfahren. Auf Wiederhören.
Rubato, der klassische Taktwechsel, Vormittag. Eine Sendung von Christoph Wellner.